30 Minutes Left.
Herzlich willkommen zu 30 Minutes Left, Folge 366, liebe Arne.
Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Höris. Wir trinken heute Paulana Spezi. Schwer aufzumachen, die Dose.
Mit Koffein mit C. Koffeinhaltige Limonade mit Cola steht drauf. Steht natürlich nicht drauf, wie viel Koffeingehalt.
Das bedeutet, soweit ich richtig informiert bin, dass es weniger als 9,5 Milligramm pro 100 Milliliter sind.
Genau, auf jeden Fall wenig.
Genau. Wir nehmen nämlich spät abends auf und deswegen ist es einfach angebracht, so wenig zu trinken. Ich finde, es schmeckt ganz gut. Es schmeckt halt nach Spezi, so.
Ja, ich frage mich ja mal, es gibt ja Paulaner-Spezi, es gibt noch Spezi von anderen und es gab auch letztens einen Rechtsstreit. Welche Firma, war das nicht auch Spezi? Welche Firma sich Spezi nennen durfte?
Live googeln der Podcast.
Genau. Das war nämlich die Paulaner Brauerei, führt von dem Landgericht München einen Rechtsstreit über die Verwendung der Bezeichnung Spezi. Weil das nämlich der ist lizenziert von der Firma Riegele, der Name.
Aha.
Glaube ich. Und die wollten wissen, ob sie es jetzt weiterverwenden dürfen oder nicht.
Okay.
Irgendwie sowas ist das. Kann man bestimmt nachgoogeln und dann.
Ein Podcast drüber machen.
Ein Podcast drüber machen, genau. wo man auch Podcasts drüber machen kann, ist über Retro-Spiele, die wir immer regelmäßig hier spielen.
Ja.
Und wir haben gespielt Clay Fighter.
Richtig, das kannte ich vorher überhaupt nicht. Ich habe mir das ausgesucht. Das ist von Interplay. Also tatsächlich ist es gemacht worden von Visual Concepts Developer im Jahr 1994. Interplay hat es nur publiziert, gepublished, wie es schön neudeutsch heißt. Das ist ein Fighting Game. Fighting Games findest du ja per se immer schon 3 Punkte besser als alle anderen Spiele.
Das ist absolut korrekt, ja.
Ich fand es tatsächlich auch so cool genug. Also es ist auch tatsächlich ein ganz witziges Fighting-Game, finde ich.
Das ist ja auch eigentlich so als Fighting-Game-Parodie gedacht. Soll so ein bisschen Mortal Kombat und Street Fighter parodieren. Also Mortal Kombat war ja so super brutal für die damalige Zeit und das ist es jetzt halt nicht, ne? Das Clay Fighter, das ist, da spielt man einen Schneemann oder einen Clown oder sowas oder einen Blob.
Ja, der Blob ist überhaupt der coolste Charakter überhaupt, weil er sich in alles Mögliche verwandeln kann. In einen Riesenstiefel, wenn er treten will, in einen Hammer, wenn er einen Angriff von oben aus der Luft macht. Oder, und das ist der witzige und eben auch ziemlich brutale Teil, in ein Sägeblatt, das seine Gegner in 2 Hälften teilt. Aber anders als in Mortal Kombat spritzen dann halt nicht 4000 Liter Blut, sondern die setzen sich danach einfach wieder zusammen, weil es ist ja alles nur Knete.
Ja. Ja, ist ein ganz lustiges Spiel. Ich habe es gestreamt. Weil ich ja eigentlich mal ganz gerne Fighting Games streame, wenn ich sie spiele. Mhm. Und ich muss mal wieder mein Streaming-Setup testen. Und ich bin ja jetzt nicht so erfolgreich gewesen in diesem Spiel. Ich fand das auch alles so ein bisschen langsam, bis ich dann gemerkt habe, man kann die Geschwindigkeit vom Spiel einstellen.
Ah.
Und die war halt auf super langsam eingestellt. Und dadurch fühlte sich das alles so ein bisschen träge an und so ein bisschen sehr mit Lag. Und wenn man es ein bisschen schneller einstellt, dann ging das eigentlich.
Okay.
Aber dann war ich halt schon eigentlich mit meinem Stream durch und dann habe ich es halt gelassen.
Ich fand das auch so spielbar genug. Also ich kam da tatsächlich ganz gut mit zurecht. Ich habe auf dem Evercade Handheld gespielt.
Ja, ich hab auf der Evercade Versus gespielt und dann, wie gesagt, durch mein Streaming-Setup durch. Ne? Das heißt, es kann...
Kann dadurch.
Kann sein, lecken, dass da ja. Ein bisschen Leck reingekommen.
Ja, also ja, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht, weil es läuft nur durch 1-2 Switches durch.
Ja.
HDMI-Switches.
Ja, das dürfte nicht so viel ausgemacht haben.
Ja. Ja, ich würde vorschlagen, wir spielen als nächstes Shark, weil ich mag Haie. Und auf der Intellivision Collection 1, da ist ein Spiel drauf, das heißt Shark.
Shark. Okay.
Sagt mir gar nichts?
Nee, mir auch nicht.
Aber geht um Haie.
Das, was hast du gesagt? Intellivision?
Ja.
Ah, Intellivision ist so ein Spiel, was Spiele in 160x90 Pixeln Auflösungen gemacht hat. Ich bin gespannt, was das wird.
Ja. Ich habe einen neuen Fußboden, Arne.
Da fiel mir jetzt auch keine gute Überleitung ein, muss ich sagen. Ja, ich habe ihn gesehen. Er ist schön. Also Laminat, dunkel, holzwirkend.
Genau, und richtig breites Laminat. Es gibt ja Laminat, was so schmal ist, keine Ahnung, 10 Zentimeter Dinger, aber die Dinger, die ich da hingelegt, diese Platten, die ich da hingelegt habe, waren so 30 Zentimeter breit und sehen halt aus wie so ein Plankenfußboden oder wie so ein Dielenboden, so ein großer, ne, so ein dicker.
Ja.
Und fühlen sich halt auch ein bisschen, also haben auch Struktur. Also oft hast du Laminat, so das Laminat, was ich hier zum Beispiel auf meinem Dachboden hingelegt habe, das war halt das Billigste, was ich bekommen habe hier oben.
Ja.
Und das ist halt super glatt.
Ja.
Und das, was vorher im Wohnzimmer war, war halt auch super glatt. Und das, was da jetzt im Wohnzimmer ist, das hat halt so ein bisschen Struktur. Und ich laufe gerne barfuß oder auf Socken durchs Haus. Und da ist also ein bisschen Struktur, ist da schon ganz cool, finde ich.
Ja, wobei, du kannst ja Laminat inzwischen als alles Mögliche kaufen, ne? Als Betonfußboden, als Fliesenfußboden. Und das hat dann halt alles die Struktur von dem, was es imitieren soll. Also ich habe jetzt noch kein Kopfsteinpflaster-Laminat gesehen, aber
ja, auch nur, wenn man genug Geld ausgibt. Also das billige Laminat ist immer glatt. Und
ja,
hätte ich fast gerade drauf gedruckt.
Aber. Ist richtig. Aber das Witzige ist halt, du kriegst Laminat quasi in jeder Fasson. Und du siehst den Fußboden nicht an, dass es Laminat ist. Ja. Auf den ersten Blick meist.
Ja, und ich habe das verlegt irgendwie in 2 Tagen ungefähr, alleine.
Und hast du es wieder gefunden?
Das Wohnzimmer ist 43 Quadratmeter groß. Ich habe 50 Quadratmeter Laminat gekauft und habe 2,5 wieder zurückgegeben.
Mhm.
Und ich habe noch 2,5 als Ersatz rumliegen. Also fast 2,5. Eine Platte muss ich da rausnehmen.
Ja.
Das Problem ist, also du hast ja relativ, ich habe bei meinem Wohnzimmer oder wir haben bei unserem Wohnzimmer so eine kleine, ich meine, in der ersten Etage würde man das Erker nennen. Wie nennt man das im Wohnzimmer, wenn das, also so eine, ist das auch ein Erker?
Nee. Ich würde sagen, ja, oder?
Ja, vielleicht ist es auch ein Erker. Also so 45 Grad Winkel abgewinkelt und dann gerade wieder und dann wieder 45 Grad zurück. Und dadurch habe ich halt relativ so viele Hinterschneidungen gehabt, wo ich dann so Dreiecke rausschneiden musste aus dem Laminat und da habe ich mich ein-, zweimal vermessen oder verschnitten oder ich weiß, man soll dreimal messen und einmal schneiden, aber vielleicht habe ich eher einmal gemessen und dreimal geschnitten.
Dreimal abgeschnitten, immer noch zu kurz.
Genau, deswegen habe ich auch ein bisschen mehr gekauft und war dann auch okay. Aber es war eine ganz schöne Arbeit. Steve Jobs hat geholfen, weil ich habe so einen Laminatschneider, der war aber da wollte ich das Laminat, weil das auch so lange Platten waren, die waren lang. Und damit die sich nicht so durchbiegen am Ende,
ja.
Wenn ich die auf einen Laminat stelle, habe ich da halt mit Büchern die abgestützt. Und das Steve Jobs Buch, das ist sehr dick. Und da kann man gut was Sachen mit abstützen.
Okay, verstehe. Ja, sehr gut. Bist du zufrieden mit deinem Fußboden jetzt?
Also ich habe den, wie gesagt, ich habe den alleine verlegt. Und ich merke so an 2, 3 Stellen, wo ich das nicht ordentlich gemacht habe.
Was genau merkst du da, dass das uneben ist oder dass da
Lücken sind? Nicht, oder? Dass die Laminatdinger nicht 100%ig ineinander geklickt sind.
Okay.
Ne, so ein ganz kleines bisschen fehlt manchmal noch. Das kann ich jetzt aber, dazu müsste ich den komplett wieder rausreißen oder
ja, 3 Viertel
wieder rausreißen, um das zu ändern. Und deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass ich der Einzige bin, der das merkt, weil ich das weiß, wo das ist an den Stellen. Und deswegen ignoriere ich das jetzt einfach weg.
Ja, so habe ich das tatsächlich bei mir im Schlafzimmer auch. Wir haben zwar kein Laminat, sondern Vinyl, aber das ist auch so zum Klicken gewesen. Und da haben wir auch eine Stelle, natürlich mitten im Raum, wo das nicht ganz ineinander greift, sondern merkst du es halt, wenn du es weißt.
Ja, im Schlafzimmer mitten im Raum, da steht ja meist das Bett drüber, da siehst du es nicht.
Naja, also mitten in der begehbaren Fläche des Schlafzimmers.
Und die letzte Leiste ist auch nicht 100%ig drin. Das sieht man tatsächlich sehr gut. Das macht aber nichts, weil die kann ich noch rausholen. Und da ich die Fußleisten noch anbringen muss, neue Fußleisten, bin ich da eh noch am Arbeiten. Also die letzte Leiste werde ich nochmal hochholen und dann nochmal hoffentlich ordentlich ranklicken. Ist auch bei der letzten aber nicht ganz so einfach.
Ja.
Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit diesem Fußboden.
Wunderbar, das freut mich.
Ja, du hast ihn gesehen, weil du bei mir warst nämlich.
Richtig, ich war deswegen bei dir, weil du ein Weinanbaugebiet bist.
Bist.
Wo nämlich du eine einzige sehr massive Weinrebe hinter deinem Haus hast, wo ich würde schätzen 50 bis 70 Kilo Wein dran hängt. Also jetzt nicht mehr.
Ich habe heute 10 runtergeholt und da sind...
jetzt nicht mehr, weil ich habe irgendwie 21 eingesammelt. Und davon, also Wein einsammeln, ich weiß ja, ich habe das auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe noch nie irgendwas mit Wein überhaupt angestellt, außer Weintrauben essen und Wein trinken. So, aber Weinreben irgendwie ernten habe ich vorher noch nie gemacht. Das heißt, man hat immer diese Weintrauben. Also bei Wein ist es so, das einzelne runde Ding heißt Beere. Und die Sammlung von den Dingern, die an so einem Stock dranhängen, heißen Traube.
Okay.
Umgangssprachlich wird das natürlich anders benutzt. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich so, dass die Weintraube die Sammlung von Beeren an diesem Stock ist. Das heißt, ich habe die Trauben darunter geholt und dann abgeschnitten. Und
ich habe dich das auch selber machen lassen, weil ich kein... Das war mir zu viel Arbeit.
Ja, natürlich, ist doch völlig in Ordnung. Das ist ja auch, ne, ich krieg ja den Wein auch geschenkt von dir, so, ne?
Ja.
Darf ich da ja auch für arbeiten. Habe ich ja dann auch gemacht. Und ich habe sogar, wie gesagt, 21 Kilo oder so eingesammelt, obwohl ich selber nur 10 gebraucht hätte.
Ich habe so rote Beeren.
Ne? Ja, genau. Weil ich meinem Schwiegervater nämlich direkt auch noch 10 mitgegeben habe. Und der hat dann da auch Wein draus gemacht. Und ich habe dann da Wein draus gemacht. Das heißt, ich habe mich dann hingesetzt an dem Nachmittag und habe 3 Stunden lang Weintrauben gewaschen und von jedem kleinen Fitzelchen Stängel befreit. Ich glaube, das war ein bisschen zu viel Arbeit. Also so die brechen halt sehr gerne kurz, also mit sehr kurzem Stängel brechen die gerne ab. Und ich glaube, diese kurzen Stängelchen, die hätte ich da auch dran lassen können und hätte viel, viel weniger Arbeit gehabt. Weil das ist sowieso, die Maische, die dann da draus wird, wird sowieso irgendwann abgeschöpft und dann kommt die Flüssigkeit halt weg. Die Flüssigkeit behält man so und die Maische nicht.
Ahne, was ist denn die Maische?
Oh, die Maische. Also es gibt 2 Arten von Gärung. Um Alkohol zu machen, braucht man eine alkoholische Gärung. Das stellen wir uns mal ganz dumm. Stellen uns vor, wir hätten einfach Frucht, die hat Zucker. Je süßer die ist, desto mehr Alkohol kommt da raus, weil Hefebakterien nämlich diesen Zucker in Alkohol umwandeln.
Die fressen den Zucker und pinkeln den Alkohol.
Ja, kann man so sagen. Ich hätte das nicht so ausgedrückt, ich hätte Pupsen gesagt, aber ja, okay, kann man
machen. Die Pupsen Kohlensäure, oder?
Ja, stimmt. Okay, jedenfalls sind das sehr hilfreiche Tiere. Alle Dinge, die irgendwie alkoholisch sind, die sind einmal durch Hefe durchgegangen. Und
ich hoffe, niemand nimmt dieses Pinkeln und Pupsen ernst, weil die haben, glaube ich, nicht so einen Verdauungstrakt, die Hefen.
Nein, natürlich nicht. Aber es ist schon richtig, ne? Die scheiden das irgendwie aus. So, also die produzieren das Zeug halt. Und ich habe also diese Beeren alle gewaschen, dann habe ich die Beeren gestampft mit so einem Kartoffelstampfer und dann habe ich die durch einen Trichter in meinen großen Gärballon reingeprügelt. Das war anstrengender als erwartet, weil ich zu faul war beim Stampfen und ich hätte das wahrscheinlich viel kleiner noch machen können, war jetzt aber auch nicht so nötig. Und dann habe ich die halt in den Gärballon geworfen, einfach so, und habe dazu Hefe dazu getan. Und Hefe gibt es in verschiedenen Varianten. Man kennt das vielleicht so als Würfel aus dem Supermarkt und dann kann man damit backen. Man kann das auch als Tüte kaufen von Dr. Oetker oder von wie auch immer die Supermarkt-Eigenmarken heißen, in so Pulverform. Und man kann es aber auch kaufen, gerade um diese Jahreszeit, in Federweißem, weil das nämlich auch einfach ein noch gärendes Produkt ist. Wenn man den kauft und direkt trinkt, dann merkt man, das schmeckt eher so wie Apfelmost, also mehr so apfelsaftig. Mhm. Und wenn man den 2 Tage stehen lässt, dann schmeckt man da schon den Alkohol raus. Und wenn man den eine Woche oder 2 Wochen stehen lässt, dann ist es halt irgendwie schon halb Wein so. Und im Grunde ist es mit Wein ganz genauso. Das heißt, ich habe also diesen Federweißen jetzt genommen, habe an dem Abend irgendwie unbedacht, ich war auch ziemlich kaputt von dem ganzen Geputze, den Most halt getrunken und den Rest Hefe da reingeschmissen. Das war aber nicht genug. Und dann habe ich halt ich hatte zum Glück 2 Flaschen Federweißen, habe dann die andere Flasche 2 Tage stehen lassen und habe dann erst die Hefe dazu getan. Und da schmeckte der Federweiße dann halt auch schon nach Federweißen mit perlig und so alkoholisch und so. Und dann habe ich die Hefe dazu getan und dann hat halt der Wein richtig angefangen abzugehen.
Was heißt denn abzugehen?
Naja, der fängt dann halt an zu blubbern. Also du hast so einen Gärballon oder ein wie auch immer geeignetes, geartetes Gärgefäß und das muss nach oben irgendwie offen sein. Nach unten wäre doof, weil dann wird alles rauskommen, weil das wird ja ständig mehr. Die Gase, die da rauskommen, die vermehren sich ja ständig.
Das ist tatsächlich ganz interessant. Es muss nach oben hin offen sein, aber gleichzeitig muss es nach oben hin geschlossen sein, weil du willst ja auch nicht das, was reinkommt.
Richtig, genau, weil Bakterien nämlich gerne da rein wollen oder in diese Jahreszeit auch sehr gerne Frucht fliegen. Und deswegen gibt es so einen Gärverschluss. Das ist quasi ein S-förmiges Rohr mit so einem sehr überzeichneten S mit so mehreren Luftkammern drin, wo Wasser drin ist. Im Grunde ist es genauso wie bei einer Toilette. So ein Geruchsstopp.
Ja. Ja, ich hab so zwei Gärstopfen. Also einmal so einen S-förmigen. Mhm. Und ich habe einmal einen, der ist quasi so ein Rohr, wo noch drumherum noch so ein
Zylinder.
Becher sitzt, ne?
Ja.
Man macht den Bereich zwischen dem Rohr und dem Becher macht man Wasser und dann setzt man einen Deckel oben drauf, der halt wieder zwischen diese beiden Dinger geht.
Mhm.
Das heißt, der schwimmt über dem Rohr, der schließt also das Rohr ab, hat aber nach außen halt über zu diesem Becher Luft und dann hast du halt dieses Wasser, was halt den Abschluss macht.
Ja.
Und das verhindert halt, dass Sachen reinkommen, aber wenn halt Luft von unten aus dem Gärballon kommt, dann blubbert das halt kurz auf und dann ist es raus.
Genau. Das heißt, du weißt auch durch das Blubbern, wie viel der gerade am Gären ist und wann der fertig ist, der Wein. Also meiner zum Beispiel, der hat jetzt nach einer Woche knapp, hat er schon ziemlich nachgelassen mit Blubbern. Mhm. Obwohl ich da tatsächlich noch ein Kilo Zucker dazu getan habe, damit da mehr Alkohol drin ist.
Ah, Arne, wieso musst du denn da Zucker zutun mit da?
Weil mein Schwiegervater, der hat das gemessen mit einem Öxle-Messgerät und hat festgestellt, da sind 55 Öxle drin. Ich kenne mich damit tatsächlich nicht so gut aus wie er und habe das einfach ihn bestimmen lassen. Ich weiß nicht, was man da macht. Da muss man irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es so ein Refraktometer ist, wo man dann den Zuckerbrechwinkel messen kann, um zu gucken, wie viel Alkohol drin ist, sondern
normalerweise ist das sowas.
Ist es?
Also normalerweise ist das sowas, genau, so ein Refraktometer.
Ich glaube, das ist zum Alkoholbestimmen hinterher, aber nicht zum...
Gibt es sowohl als...
Jedenfalls, wie auch immer, jedenfalls hat mein Schwiegervater dann rausgefunden, dass das wohl zu einem Alkoholgehalt von ungefähr 6,5% Alkohol führen würde, wenn ich keinen Zucker dazu täte.
Und also heißt es quasi, meine Trauben sind nicht süß genug.
Genau, im Grunde ja. Die haben halt nicht genügend Sonne gekriegt. Ich meine, das ist ja der Grund, warum Trauben gerne an den beliebtesten, sonnigsten Hängen wachsen. Und wenn die halt ein bisschen mehr Schatten abkriegen, dann sind die halt nicht so süß. Und deswegen habe ich halt ein Kilo Zucker dazu getan. Und das führt jetzt wohl zu so einem Alkoholgehalt von 13-14% später.
Okay.
Ohne dass man es verdünnt. Also mein Brombeerwein zum Beispiel, den habe ich ja angesetzt, weil der schon sehr kräftig ist, zum Verdünnen. Das heißt, den habe ich irgendwie auf 16% Alkohol angesetzt, damit ich ihn ein bisschen verdünnen kann, damit er nicht mehr so krass schmeckt und also nicht mehr so krass nach Brombeere und ein bisschen weniger Alkohol hat. Und das plane ich aber bei diesem hier nicht. Also den will ich so trinken, wie er kommt. Bin gespannt, wie das funktioniert, wenn er denn dann irgendwann fertig ist.
Ja, was glaubst du, wie lange das dauert?
Ich würde schätzen so 3-4 Wochen. Also so richtig lange wird es nicht dauern. 3-4 Wochen
im Gärballon und dann, was machst du dann?
Nee, insgesamt. Also die nächsten Schritte sind, ich warte, bis es tatsächlich aufgehört hat zu blubbern. Dann, also nach spätestens 2 Wochen gieße ich die Maische ab. Also presse ich die Maische ab. Das bedeutet, ich hole alles, was im Gärballon ist, raus, fange die Flüssigkeit irgendwo in einem Eimer auf. Presst die Maische durch so ein sehr, sehr feines Sieb. Das ist sehr anstrengend und saut ordentlich rum. Und hinterher habe ich halt die Feststoffe quasi getrennt von der Flüssigkeit. Dann tue ich die Flüssigkeit nochmal rein und gucke, ob die vielleicht noch ein bisschen weiter gären will, ohne dass sie jetzt gestört wird. Und wenn das dann aufgehört hat, dann tue ich da Schwefel zu. Da brauchst du nicht viel Schwefel. Irgendwie 1 Gramm oder so für 10 Liter. Vielleicht 2, 4, irgendwie sowas. Gut, dass ich 1 Kilo davon habe. War billiger. Jedenfalls sorgt es auch nicht dafür, dass die Hefe tot geht, sondern es sorgt dafür, dass die Bakterien dem Wein fernbleiben. Und wenn das passiert ist, dann kann man das in Flaschen abfüllen.
Okay.
Und da musst du halt also aufpassen beim Abfüllen, dass du möglichst von oben das mit einem Schlauch abfüllst, damit die Hefe, die unten drin schwimmt, nicht mit in die Flaschen kommt.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Die Hefe, die willst du nicht mit drin haben.
Genau, will ich nicht.
Ist jetzt kein Hefeweizen.
Richtig, ganz genau. Und das kann man dann natürlich auch nochmal durch einen Filter jagen, durch einen noch feineren Filter, um die Hefe dann rauszuhalten. Und dann aber kann man aber auch sehen, dass sich das dann absetzt und so in den Flaschen. Dann kann man das zusammenführen. Das habe ich jetzt bei dem Brombeerwein, glaube ich, 2-3 Mal gemacht. Also in Flaschen gefüllt, dann gewartet, bis es sich abgesetzt hat, dann den oberen Teil abgetragen, in eine neue Flasche getan, da wieder gewartet, bis es sich abgesetzt hat. Also kannst du natürlich alles lassen, wenn dir das nicht so wichtig ist, wenn du, was weiß ich, 200-300 Milliliter Wein verschenkst. Mhm. Und ich dachte, ich habe so viel Arbeit damit gehabt, jetzt will ich das auch alles haben, was da an gutem Zeug drin ist. Und deswegen habe ich das dann halt mehrfach abgefüllt. Ja. Ja, und dann kann man das trinken. Und momentan ist es einfach so bei mir, dass ich viel, viel mehr Wein produziere, als ihn zu trinken.
Tja.
Tja. Tja. Wie hast du es denn gemacht?
Ich hab tatsächlich erst heute mit angefangen, weil ich habe zwar einen Gärballon von meinem Bierbrauen, der fasst aber nur 5 Liter. Und ich habe gedacht, ein bisschen Lütt, ne? Und habe mir dann so einen 25 Liter Gärballon gekauft, inklusive, also das war Weinstarter-Set. Bisschen Kleinkram mit drin. Da wollte ich vor 2 Tagen mit anfangen. Und habe dann, die ganzen Elemente, die in dem Weinstarter-Set drin sind, es kommen aus Polen, sind polnischer Beschriftung. Da war aber eine Anleitung aus Papier gedruckt, also wirklich so ein Blatt aus dem Laserdrucker rausgefallen, dabei. Mhm. Wo dann halt immer dran stand, hier, das ist der polnische Name, das ist das, so benutzt man das. Und dann habe ich das gelesen, also hier, okay, Flüssighefe, zack, gefunden. Okay, da musst du paar Früchte einsetzen in der Flasche und dann stand da drauf mit Watte abdichten die Flasche. Habe ich mit meinem Gärstopfen gemacht, den ich
hatte. Sehr gut, ja. Watte wäre halt eine Alternative gewesen jetzt, um so einen Gärverschluss zu produzieren.
Genau, und der Gärverschluss, der tatsächlich bei diesem Weinstarter-Set dabei war, der wäre nicht gegangen, weil der einfach zu dick, der Stopfen war halt zu dick. Mhm. Aber mein Gärverschluss von meinem 5 Liter Bierbrauset, der war halt klein genug.
Sehr gut.
Und den hab ich halt auf die Flasche gepackt.
Ja.
Also ich hab so eine SodaStream-Glasflasche benutzt dafür.
Ja.
Genau, und dann musste ich halt das Ganze so ein bisschen vorgären lassen. Also dann mal diese Flüssighefe quasi einmal aktivieren. Mhm. Du hast schon gesagt, als ich dich gefragt habe, hey, wie soll ich das machen? Du hast ja Federweißer benutzt, ne? Und tatsächlich, als ich das heute dann geöffnet habe, das hat gerochen wie Federweißer.
Ja, es ist im Grunde ja auch genau dasselbe.
Genau. Ja, und dann, ich habe heute auch so ungefähr 10 Kilo Trauben dann geerntet und dann gewaschen und nicht diese ganzen kleinen Mini-Stiele abgemacht, das war mir zu viel Arbeit.
War wahrscheinlich auch keine 3 Stunden Dauer, oder?
Ich habe dir irgendwann geschrieben, dass ich angefangen habe damit und da war ich gerade tatsächlich noch am Ernten. Also da habe ich gerade angefangen zu ernten. Also
ja.
Ich war nicht wirklich dabei schon. Und ich war 2 Stunden später, glaube ich, fertig mit allem drum und dran.
Oh, krass, ja. Ich habe ja bei dir schon irgendwie 1,5 Stunden geerntet.
Nein, da war ich war mit dem Ernten schon halb fertig.
Na gut.
Als ich dir gesagt habe, ich fange gerade an. Ich habe ein bisschen gelogen, aber nicht ganz. Ich kann jetzt nicht jedes Detail per SMS erklären, wo ich gerade bin. dann habe ich die so 2 Kilo, also habe ich die immer gewaschen, dann habe ich die gewogen. Erst dann, du hast die ja bei mir beim Abnehmen gewogen.
Mhm. Ich habe die aber zu Hause dann auch nochmal gewogen.
Ja, ich habe die erst beim Waschen gewogen und dann immer so 2 Kiloweise im Kochtopf auch mit so einem Kartoffelstampfer klein gematscht. Mhm. Und dann mit einem Trichter in diesen Gärballon gefüllt. Hatte ein paar Probleme, weil der Trichter, die Öffnung war zu klein.
Ja.
Und ich musste dann immer mit so einem Kochlöffel,
genau,
mit dem Stiel vom Kochlöffel
genau, das habe ich auch gemacht. Der ist auch jetzt schön rot. Das war so ein Holzlöffel. Ja,
genau, bei mir auch so ein Holzlöffel. dann habe ich gemerkt, dass ich ja gar keinen Zucker mehr zu Hause habe. Dann habe ich noch Mina losgeschickt, um nochmal ein paar Kilo Zucker zu kaufen. Ich habe tatsächlich auch die Menge ungefähr so genommen wie du. Mhm. Weil ihr habt das gemessen, wie viel Zucker, und ich hatte jetzt keine Lust zu rechnen. Und dann habe ich aber, okay, also ich glaube, ich habe ein bisschen mehr als 10 Kilo, aber jetzt 200 Gramm mehr, also jetzt nicht übermäßig viel mehr. Ne?
Ja.
Und es ist ja auch so ein bisschen, ist jetzt keine Wissenschaft, sondern das ist so ein bisschen, kann es auch ein Gramm mehr sein.
Ne? Natürlich, genau.
Ja, und das steht jetzt hier, und dann habe ich diesen selbstgemachten Federweiß hat er quasi noch mit reingekippt und das Kilo Zucker. Und der steht jetzt hier mit dem Gärstopfen, eine Etage jetzt gerade unter mir. Mhm. Ich habe noch nicht geguckt, ob er schon angefangen hat zu blubbern, aber da werde ich morgen mal gucken.
Wie viel Platz hast du in deinem Gärballon noch?
Sehr, sehr viel.
Sehr also, gut.
Ich hätte die doppelte Menge da reinmachen können, hätte immer noch genug Platz.
Ja, das denkt man manchmal. Das muss nicht unbedingt so sein. Also meiner nämlich hat zwischendurch sehr, sehr viel geblubbert und produziert dann halt auch Schaum. Und ich weiß es von meinem Bananenwein, also mein vorletzter Wein, den ich gemacht habe, der ist halt explodiert. Also ne, der hat halt, da hatte nicht genug Platz in seinem Gärballon und deswegen ist der ganze Schaum mit dem ganzen Bananenmeischen-Matsch, den der natürlich hochgetragen hat, oben rausgekommen. Und das willst du halt nicht haben. Deswegen, je größer der Gärballon, desto sinnvoller. Du verlierst ja auch nichts dadurch, dass der einfach größer ist.
Ja, aber ich könnte einfach mehr Wein machen.
Das ist richtig. Ne? Das musst du halt jetzt hier mal angucken, wie viel tatsächlich da an Luft drin ist. Und dann ne, vielleicht noch ein bisschen Luft lassen, also ein bisschen Spiel lassen und dann nächstes Mal einfach mehr nehmen.
Genau, und ich habe jetzt noch ungefähr, keine Ahnung, 20 oder 30 Kilo Trauben an der Rebe.
Ja.
Die werde ich da auch nicht großartig runterholen, wahrscheinlich mehr.
Wer weiß, ne? Wenn das tatsächlich in 3 Wochen durch ist, das Ding, dann kannst du ja neuen Wein einsetzen dann.
Ja, die sind schon zu reif, die Trauben. Also.
Überreife Trauben sind eigentlich perfekt.
Ich glaube nicht, dass die da nach 3 Wochen dran, die fallen ja schon runter. Also ich glaube nicht, dass die nach 3 Wochen dran bleiben. Ich werde jetzt wahrscheinlich nächstes Wochenende oder so oder nächste Woche nochmal ein bisschen Traubengelee kochen. Mhm. So marmelademäßig quasi. Dazu entsafte ich die halt und dann.
Du kannst ja sonst auch in deinem kleinen Gärballon auch noch einen Wein einsetzen. Mit einem anderen Verhältnis vielleicht oder mit einer anderen Hefe.
Ja, ist mir aber einfach zu viel Arbeit jetzt nochmal. Ich mache jetzt erstmal so, guck mal, ob das was wird, bevor ich jetzt nochmal wieder Arbeit reinstecke und das genauso mache und dann merke, das war nichts.
Na gut, okay.
Und da will ich jetzt lieber einmal gucken. Also ich weiß, dass die Vorbesitzer von diesem Haus, von denen ich ja diese Weinrebe quasi mit übernommen habe, die haben, glaube ich, gesagt, dass sie 60 Liter Wein jedes Jahr machen.
Das ist ganz schön viel, ja. Aber kann gut sein.
Und
ich meine, du kannst ihn natürlich auch strecken. Ne? Wenn du jetzt mehr Zucker dazu getan hättest, beispielsweise mehr Wasser, dann wäre halt auch mehr Wein bei rausgekommen. Ja, und durch den mehr Zucker natürlich auch alkoholischere Wein, den du dann auch noch hättest verdünnen müssen, um ihn zu trinken oder können.
Generell, dass ich das schon Zucker zugetan habe, das fand ich schon ein bisschen nicht so gut. Weil ich würde das lieber ohne Zucker machen.
Ja, aber dann hast
also
du halt.
Also wenn ich Bier mache, mache ich auch Flaschengärung mit, also Nachgärung in der Flasche mit ein bisschen Zucker. Das gefällt mir auch nicht gut. Also tatsächlich, wenn ich das Ganze professioneller machen würde, würde ich halt versuchen, komplett auf diesen Zucker zu verzichten. Weil ich halt einfach keinen Bock habe auf solche Sachen.
Was für Quatsch.
Du brauchst doch
den Zucker, ob der jetzt aus den Früchten kommt oder ob der aus der
Packung kommt. Ja, aber ist doch viel cooler, wenn er aus den Früchten kommt. Dann ist das
weißt du, was noch cooler ist, als wenn er aus den Früchten kommt? Wenn das Produkt hinterher schmeckt.
Ja.
Und das ist es das einfach wert, dass du das ist egal, ist, wo der Zucker herkommt. Hauptsache das Produkt ist gut.
Genau. Und naja, ich warte jetzt mal ab. Ich versuche noch die restlichen Weintrauben irgendwie an meine Nachbarn zu verschenken, so zum selber ernten. Ne? Weil ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit auf der Trittleiter zu stehen und Weintrauben zu ernten.
Ja.
Und Minjong, die möchte ja am liebsten die Weinrebe abreißen, weil sie halt echt viel Arbeit macht dadurch, dass wir das halt nicht so wirklich abernten. Fallen dann so viele Trauben runter und die machen halt Dreck.
Ja, na klar.
Also entweder müssen wir das echt konsequenter machen oder...
Ich meine, du kannst ja auch einfach stutzen, ne?
Ja.
Die Hälfte der Größe wird ja auch reichen, um viel Wein zu produzieren.
Ja, also die wächst ja bei uns so zwischen Haus und Garage. Mhm. An so einer Pergola. Ja. Nennt man das Pergola?
Ja, ja, genau.
Und generell wäre das halt echt geil, wenn du unten drunter irgendwie noch einen schönen Tisch hast und dann da sitzt und im Sommerabend und dann
Pizzaofen
daneben und Wein trinkst und sagst dir, den Wein habe ich letztes Jahr selber gemacht. Und das wäre halt eigentlich voll cool, ne?
Ja, natürlich.
Aber wann macht man das denn mal?
Ja, das liegt ja an dir, wann du das machst.
Ja.
Also dafür müsstest du jetzt deinen Wein erstmal machen und dann ja warten bis zum nächsten Mal.
Und dann Leute einladen.
Und dann, ja. Ja. Hm. Ich komm.
Ja, das weiß ich.
Ich bringe auch meinen Wein mit und lass dich probieren.
Machen wir Weinbattle hier.
Weinbattle, ja. Ja. Überleitung. Apple Event. Ich hab's nicht geguckt, weil ich einfach Besseres zu tun habe. Ich weiß gar nicht mehr was. Vielleicht rumliegen oder so.
Ich habe es tatsächlich geguckt. Es gab eine Vorstellung von neuen Apple-Produkten. Fing an mit der Apple Watch. Du hast es gar nicht geguckt, dann weißt du auch gar nicht. Du weißt
doch, ich habe natürlich hinterher festgestellt, was für Produkte. Also ich habe es nachgelesen, was da für Produkte bei rausgekommen sind. War an der Präsentation irgendwas gut?
Ja, also generell. Also es war so eine komplett vorproduzierte wieder. Mhm. Und das macht Apple ja eigentlich ganz schön. Mhm. Haben wir jetzt keine Zeit damit verschwendet, zu sagen, hey, hier, guck mal, wir haben schon wieder einen neuen Retail-Store eröffnet oder so und so viele Services verkauft. Ne? Das machen sie ja häufig gerne, aber das haben sie komplett weggelassen. Sie haben verschiedene, wie halt in den letzten Malen auch schon immer so Produkte halt vorgestellt. Ne? Unter anderem die Apple Watch 8. Ja. Die ein paar neue Apple Watch 8, ne, genau. Ja. Die ein paar neue Funktionen hat, unter anderem ein Thermometer, was die Körpertemperatur am Handgelenk misst, was nicht so genau ist, aber die geben halt auch keine absolute Temperatur an, sondern geben dir so einen Trend an, relativen Trend. Also die sagen deine Baseline-Temperatur und sagen, okay, du nachts bist du immer ein Grad wärmer und tagsüber bist du ein Grad kälter und wenn du jetzt 3 Tage hintereinander tagsüber 3 Grad wärmer bist als normal, dann ist vielleicht Alarm. Ne? Sowas mal in Art.
Ja.
Weil sie sagen, absolute Temperatur kannst du halt am Handgelenk schlecht messen und nicht aussagekräftig sagen. Das benutzen sie zur Zyklusbestimmung bei Frauen, die bei Menschen, die einen Eisprung haben. Das haben die tatsächlich so gesagt in einem Apple-Event. Das fand ich eigentlich ganz cool.
Ah, ja.
Weil sie dann natürlich Transfrauen, nein, das ist auch das Falsche. Transfrauen sind ja Frauen. Transpersonen oder ja, ihr wisst, was ich meine, mit meinen. Und das fand ich ganz nett, weil es ist halt einfach, sie haben es nicht großartig so explizit gesagt, wie ich es jetzt hier sage, sondern einfach so im Nebensatz. Mhm. Gesagt und ich fand das ganz nett und
finde ich auch gut.
Also schon ein bisschen offen da zu sein. Aber ansonsten ist es halt eine Weiterentwicklung von der Apple Watch und ganz nett.
Ich sag ja immer bei so einer Apple Watch, also wenn die irgendein Gesundheitsfeature für mich hat, was mich überzeugt, dann kaufe ich mir sofort eine neue. Ja, das war jetzt bei der Apple Watch 4, die du mir aus den USA mitgebracht hast, da war es der Fall, weil die hat nämlich dieses EKG drin und das ist, finde ich, einfach ein ganz fantastisches Feature, als Präventivmaßnahme, um zu gucken, ob mein Herz in Ordnung ist. Und wenn es irgendwas anderes dieser Art für mich gäbe in so dieser Uhr, dann hätte ich die mir wahrscheinlich gekauft. Jetzt denke ich halt wieder ein Jahr lang, ach nö, brauchst du eigentlich nicht. Im Grunde ist sie noch gut genug, die du hast. Also tatsächlich, der Akku wird jetzt schwächer langsam. Von daher wäre das irgendwann mal reizvoll, eine neue Uhr zu kaufen, aber...
Ping, Anna aus der Zukunft hier. Ich habe gerade erfahren, dass es einen neuen Stromsparmodus gibt. Und dieser neue Stromsparmodus für die Apple Watches funktioniert ab einer Apple Watch 4. Das ist genau das Modell, was ich habe. Das bedeutet, das Problem mit dem Strom hat sich vielleicht auch einfach so gelöst und ich muss nicht eine neue Uhr kaufen. Also verschiebt sich mein Wunsch, eine neue Uhr zu haben, um noch eine Weile. Ping!
Ping, Arne aus der noch weiteren Zukunft hier. Ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich meine Abspielgeschwindigkeit beim Schnitt auf anderthalbfache Geschwindigkeit habe und dann einen neuen Einsprecher mache, dann wird der verzerrt dargestellt. Das ist ziemlich lustig, finde ich. Deswegen habe ich ihn einfach so drin gelassen. Weiter geht's. Ping.
Da könntest du dir vielleicht die neue Apple Watch Ultra kaufen. Die hat nämlich bis zu 60 Stunden Akku. und tatsächlich ist die, finde ich, gar nicht so uninteressant.
Okay, warum?
Also, nicht so uninteressant heißt nicht, dass sie interessant ist, ne? Sondern sie ist nicht so uninteressant. Die Apple Watch Ultra ist halt eine größere Apple Watch in einem Gehäuse, was diese kleine Drehrad, die Crown und sowas ein bisschen schützt. Da hat also so ein bisschen Metall drum an der Stelle. Auch das Displayglas ist mehr eingelassen und dadurch auch ein bisschen geschützt. Und sie haben es halt vorgestellt für Leute, die halt so ein bisschen so Extremsport machen. Also, keine Ahnung, wenn du einen Ultramarathon laufen möchtest oder sowas, ne? Mhm. Oder, keine Ahnung, 3 Tage in den Bergen wandern möchtest und nirgendwo laden kannst, dann wäre diese Ultra-Watch interessant für dich, weil die halt 3 Tage lang durchhält. Und, ja. Und so. Und also dadurch, dass sie halt größer ist, mehr Akku drin hat. Und ein Feature, was sie hat, sie ist halt bis, ich glaube, 100 Fuß, 30 Meter wasserdicht. Also die kann zum Tauchen benutzt werden. Die kann dann auch die Wassertemperatur und sowas messen. Und
Water Resistant IP7X hat sie.
Die haben sie gezeigt in dem Video, dass man damit tauchen kann. Der hat sogar eine Tauch-App drauf, die dann Wassertiefe und sowas anzeigt und den Tauchgang anzeigt. Dadurch, dass sie halt auch so viel Batterie hat, kannst du halt auch ohne Probleme irgendwie einen Ironman damit machen. Weil, also als ich meinen Ironman gemacht habe,
hast du 3 Apple Watches verbraten?
Nein, aber ich habe über 10 Stunden Sport gemacht an dem Tag. Das hätte, glaube ich, mit GPS-Tracking und sowas.
Ja.
Und das hätte eine Apple Watch wahrscheinlich nicht mehr mitgemacht.
Nee,
definitiv. Und dafür habe ich halt eine dedizierte Multisport-Uhr, die halt dediziert für Triathlon auch ist, die mich irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro gekostet hat. Ich habe zum Tauchen von der gleichen Firma eine dedizierte Tauchuhr, die mich ungefähr 300 Euro gekostet hat. Und es gibt von Garmin gibt es eine Uhr, die ich ganz interessant finde, eine Garmin Descent heißt die, die unter anderem diese Triathlon-Funktionalitäten und Tauchfunktionalitäten in einer Uhr vereint. Mhm. Und also ich habe für meine Tauchuhr, oder das heißt tatsächlich sagt man Tauchcomputer, obwohl es halt ist halt eine Armbanduhr, ne?
Ja.
Für meine Tauchcomputer habe ich so einen Sensor, den ich an die Flasche hinten, also an die Luftflasche ranschrauben kann, der mir halt den Druck automatisch auf die Uhr überträgt, damit ich nur weiß, wie viel Luft ich noch habe. Und das gibt es halt auch für diese Garmin Descent. Das Ganze kostet dann 2000 Euro bei Garmin. Bei Apple kostet diese neue Apple Watch kostet 1000 Euro.
Ja.
Die hat aber diesen Drucksensor nicht, ne? Aber also wenn du die Garmin Uhr ohne den Drucksensor kaufst, kostet die auch irgendwie 1000 Euro, ein bisschen über 1000 Euro. Und also die Apple Watch kann dann halt theoretisch mehr.
Ja.
Weil die kannst du halt auch noch als normale Smartwatch benutzen im Alltag. Was sich mit der Garmin Descent wahrscheinlich, jedenfalls die Integration in iOS wird wahrscheinlich nicht so gut sein. Die Garmin Descent ist natürlich ausgelegt auf Tauchen. Mit der kannst du tiefer tauchen, mit der kannst du technisches Tauchen machen. All diese Sachen, die du mit der Apple Watch wahrscheinlich nicht machen würdest.
Ja.
Also die Apple Watch ist... Ich hab jetzt ein paar Tage drüber nachgedacht und ich glaube, dass die Apple Watch so für Gelegenheitstaucher super ist, die Apple Watch Ultra. Also für Gelegenheitstaucher so, die halt Open Water haben, vielleicht noch Advanced, die halt so maximal 30 Meter tief tauchen und halt auch nur mal ab und zu mal. Ne, die halt mal einen Tauchcomputer brauchen, aber sich keinen kaufen wollen. Mhm. Ne, für die ist halt so, okay, dann bezahle ich halt noch irgendwie die ein paar hundert Euro mehr die zu einer normalen Apple Watch und habe dann halt diese Funktionalitäten noch mit drin.
Ja.
Zurzeit tauche ich auch nicht so viel, aber in der Vergangenheit bin ich halt sehr viel getaucht und da wäre die Apple Watch wahrscheinlich an ihr Limit gekommen, sage ich mal.
Mhm.
Und ja, keine Ahnung. Also ich glaube so als Backup-Uhr, ne, die du halt immer dabei hast und dann sagst, oh cool, da ist ein Tauchshop, ich gehe mal kurz so ein bisschen locker Reef-Diven. Nichts Großartiges, nichts Anstrengendes, nicht in eine Höhle rein oder sowas. Kein Penetration von irgendeinem Wrack, sondern einfach nur locker smooth ein paar Clownfische angucken. Dafür ist die halt, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Also was?
Aber technisches Tauchen kannst du halt damit auch nicht machen wahrscheinlich. Was ich cool finde an dieser Uhr ist, dass die einfach robuster und stabiler ist als die bisherige. Weil die bisherigen Apple Watches, die hatten alle so ein abgerundetes Display. Das heißt, du bist mit der Vorderseite, egal wie, an irgendwas drangekommen und hast immer das Display getroffen. Ne, wenn du das mit sehr viel Schwung gemacht hast, das habe ich bei meiner Apple Watch Series 2 gemacht, dann ist halt das Display einfach hin. Punkt.
Ja.
Und das ist mega ärgerlich. Und das ist bei dieser Uhr halt nicht so. Weil die hat einen Metallrahmen um das Display drumherum. Das heißt, du musst schon sehr, also mit was Spitzem draufhauen. Da reicht eine Wand nicht aus oder ein Türrahmen. Sondern du musst irgendwas punktuell den Bildschirm treffendes haben, um ihn überhaupt zu treffen. Und das finde ich schon sehr geil. Abgesehen davon sieht auch die Crown viel robuster aus und die gesamte Rest der Uhr.
Sie hat auf der anderen Seite hat sie noch einen Action-Button.
Genau, das ist auch cool. Du hast einen programmierbaren Button, mit dem du Dinge machen kannst. Und das fehlt mit mir bei der Uhr natürlich manchmal auch. Gerade wenn ich im Wasser bin, Badewanne wäre da meine Wahl, dann kann ich halt die Uhr quasi nicht benutzen. Und mit so einem Action-Button könnte ich da halt zumindest irgendwas noch mitmachen.
Ja, also die haben das vorgestellt, um zum Beispiel, wenn du bei einem Triathlon vom Schwimmen aufs Radfahren wechselst, dann kannst du halt den Knopf drücken.
Ja, genau.
Also tatsächlich wechselst du ja vom Schwimmen in die Transition und von der Transition aufs Radfahren. Also musst du zweimal drücken.
Ja, naja gut, aber zumindest kannst du das programmieren und dann macht er das.
Genau.
Das ist schon ziemlich gut. Oder beim Tauchen oder beim was weiß ich was machen. Beim Skydiven oder... Also für Leute, die diese Uhr brauchen, finde ich richtig toll, dass es die jetzt gibt.
Ja.
Ich brauche sie, glaube ich, nicht, gerade bei dem Preis, denn die kostet halt so viel wie zwei normale Uhren. Und wenn es mir zum Beispiel nur um den Akku geht, kaufe ich halt zwei normale Uhren stattdessen. So, weil... Dann kann ich mir auch verschiedene Modelle und Farben aussuchen. Oder ich kaufe die eine jetzt und die andere in 3 Jahren. Oder so wie ich es jetzt gemacht habe halt. Ne? 4 Jahre warten und dann die nächste Uhr kaufen, bin ich preislich immer noch günstiger als bei einer Ultra.
Oder du machst es so wie ich. Ne? Ich habe eine Triathlon-Uhr, eine Tauchuhr. keine Apple Watch.
Ich habe mir ja tatsächlich zum Schlafen auch einen Mi Fit Band gekauft, damit es meinen Schlaf trackt. Ne? Da will ich meine Apple Watch auch nicht für benutzen. Ja. Also von daher... gut, dass es die gibt. Die neue Apple Watch 8 ist auch super. Was ist denn mit dem neuen SE-Modell?
Die Sache ist so, die Apple Watch 8, die hat ja wieder oder wird auch damit beworben, dass sie Sturzerkennung hat und Heartrate-Erkennung und den ganzen Kram, den sie auch schon länger haben. Also die ist so für Leute, die halt ihre Gesundheit achten wollen und die nicht sterben wollen, ne? Und die Apple Watch Ultra ist so für Leute, die halt so Extremsport machen und die halt sterben wollen. Die halt in die Gegenden begeben, wo man halt sterben kann.
Ja, ist richtig. Das stimmt aussprechend.
Ja, da gab es irgendwie so einen Tweet, der war lustig. Apple Watch SE, keine Ahnung.
Also Apple Watch 8 wäre wahrscheinlich meine nächste Wahl zum Kaufen, wenn ich denn jetzt eine neue bräuchte, aber es ist einfach nicht dringend, weil die Apple Watch 4 ist immer noch schnell genug für alles, der Bildschirm ist immer noch groß genug und viele von den ganzen Features, mit denen diese hier beworben wird, kann die auch.
Also, die Apple Watch 4, war das die erste mit so in diesem runden Bildschirm?
Ja, genau. Ja. Genau. Und die hat kein Always-On-Display, aber das vermisse ich auch überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt.
Ja. Nee, neue iPhones wurden auch vorgestellt. Erstmal neue AirPods, AirPod Pro.
Ja.
Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was neu ist an den AirPods Pro. Ich weiß nur, dass dieses Gehäuse neu ist.
Die können jetzt, die können besser Noise canceln und die können besser Noise durchlassen.
Genau, und können auch so teilweise Noise canceln. Also können irgendwie den Presslufthammer raus canceln, aber nicht den Saxophonspieler. Oder so. Ja. Und das Gehäuse kann jetzt selber Musik machen, dass wenn du es verloren hast, kann es selber noch piepen.
Ja.
Und man kann ein Armband dran machen.
An das Gehäuse.
Ja.
Und dann kann man das als Uhr tragen.
Ja, so ein Lanyard. Du hattest ja früher in den 90ern, gab es auch an den Handys oben so eine kleine Ding, wo du so eine Schlaufe dran machen konntest. Oh, ne? Und genau so, also da gab es auch so kleine Charms, die man da reingemacht hat an die Telefone damals in den 90ern. Und das könntest du jetzt theoretisch auch an die Apple Watch, an die AirPods dran machen.
Ich verstehe.
AirPods Pro 2. Aber ich mag ja diese in ihr Kopfhörer nicht so gerne.
Ja.
Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich mir halt die normalen AirPods gekauft habe.
Ja, verstehe ich. Also ich...
Dreimal schon.
Ich vermisse auch an meinen AirPod Pros jetzt nichts, worauf mich diese neuen jetzt kaufen ließe. Noch ein Freund von mir, dessen AirPods Pro sind gerade vor kurzem kaputt gegangen oder verloren oder so. Und der hat sich jetzt vor einem Monat gerade neue AirPods Pro gekauft. Und sagt auch, das ist völlig in Ordnung. Also er braucht die neuen auch nicht.
Ja, ist ja auch mal, wenn du was kaufst, also ich hatte mir auch die AirPods 3 letztens gekauft, obwohl dieser Event anstand oder war noch nicht so ganz nah dran, aber weil ich sie halt brauchte, weil halt meine AirPods 2 auf waren.
Ja.
Und die habe ich mir auch erst gekauft, nachdem die AirPods 1 auf waren.
Ja, genau.
Also tatsächlich halten die genauso lange ungefähr wie oder ein bisschen länger als der Release-Zyklus ist.
Ja.
Irgendwann werde ich soweit sein, dass ich eine Generation überspringen kann.
Sehr gut.
Ja, neue iPhones.
Genau, neue iPhones. iPhone, überraschend heißt es jetzt 14. Ich frage mich, ob diese Nummern irgendwann albern werden und sie das dann nur noch iPhone 2034 nennen oder so.
Ja.
Mal gucken.
Es gibt 14, 14 Plus, 14 Pro und 14 Pro Max. Ich finde ja, bei dem Pro Max hätten sie auch das Pro weglassen können, dass du sagst hier.
Nee, wer Pro kauft, braucht auch den Namen Pro.
Aber Max ist doch schon Maximum. Das ist doch das Allerbeste. Das ist doch noch besser als Pro. Da reicht dann, kannst du, also 14 plus wegen Größe, dann Pro, das Pro-Gerät und dann das Maximum-Gerät. Also ja, da finde ich. Ja. Aber wir sind ja nicht hier die Leute, die die Namen sich ausdenken.
Ich finde es doof, wenn man sich die Apple-Seite jetzt anguckt, hier iPhone, dann steht da das Pro plus Ultra. Und ich finde, sie hätten mal tatsächlich so ein iPhone Ultra wie die Watch Ultra machen sollen. Mit langem Akku und viel robuster. Weil das wäre für mich ein viel reizvolleres Gerät gewesen. Weil so ein iPhone, das geht nämlich tatsächlich einfach mal schnell kaputt. Und da hätte ich nichts dagegen, wenn der Akku mal 60 Stunden hält.
Ja.
Kommt vielleicht noch.
Kommt vielleicht noch, ja. Ich frage mich ja immer, warum sie noch das iPhone 14 ohne Pro rausbringen. Weil alle Leute, die ich kenne, die sich ein neues Telefon kaufen, kaufen immer das Pro-Modell. Weil das halt die bessere Kamera hat. Und das ist der einzige Grund, warum sich Leute ein Pro-Modell kaufen.
Ja.
Pro-Modell kann halt noch ganz viele andere Sachen besser, aber das interessiert niemanden.
Bist du am Scrollen, sag mal.
Ja, Entschuldigung. Das Einzige, was die Leute interessiert, ist neue Kamera. Oder bessere Kamera. Und ich weiß, und irgendwie ist es ein, finde ich es schade, dass ja, dass das einzige Entscheidungsmerkmal, was relevant ist, die Kamera ist, sagen wir es so. Weil es wäre eigentlich besser, wenn die gute Kamera auch auf den günstigeren Geräten ist und das Pro-Modell andere Unterscheidungsmerkmale hat, aber viel mehr Unterscheidungselemente gibt es hier eigentlich auch gar nicht fürs Telefon. Also der einzige Grund, warum ich mir ein neues iPhone kaufen würde, und ich habe jetzt das iPhone 10R, das ist irgendwie 5 Jahre alt, wäre halt die Kamera.
Ja.
Alles andere ist halt egal.
Ja.
Es ist halt gut genug.
Ja. Das ist so. Ich finde es auch nicht so reizvoll, ein neues iPhone zu kaufen. Ich freue mich, dass es jetzt hier die neue iOS-Software gibt, weil das bedeutet, ich kann mein iPhone 12 Pro Max nämlich mal zum Akkutausch bringen, weil das geht mit einer Beta nicht, warum auch immer. Und kriegt dann einen neuen Akku. Also ja. Mir ist es eigentlich zu groß, aber ich wollte halt gerne den größeren Akku haben und die bessere Kamera, ne? Da ist wieder das Argument. Mein Traumtelefon wäre ein bisschen dicker, hätte einen viel größeren Akku, wäre viel stabiler, hätte eine gute Kamera und wäre kleiner vom Bildschirm her.
Wie klein?
Naja, so iPhone SE Gesamtgerätgröße. So, das fände ich gut. Ne, iPhone 5C ist ein bisschen zu klein.
Finde ich nicht.
So SE fände ich tatsächlich gut.
Oder hier 3G?
Das war sehr angenehm in der Hand zu halten.
Ja, ist ja noch ein bisschen kleiner als der 5er.
Also, ich habe nichts, also auch das kleine, wie hieß das, Mini? Gibt's das noch?
Nicht mehr 9.
14 nein. Mini gibt's nicht, ne?
Nein.
Ja, okay. Fände ich tatsächlich von der Größe her besser noch als das SE.
Die verkaufen jetzt bis zum iPhone 12 runter noch auf der Webseite neu.
Ja, schon beeindruckend.
Ja. Was interessant ist, glaube ich, beim iPhone Pro, 12, 14 Pro, da haben sie jetzt die Notch mehr ins Display reingezogen. und
ja,
weniger notchig, sondern mehr pillig, beziehungsweise sie nennen es Insel.
Irgendwie. Insel, dynamische Insel.
Dynamische Insel, oh.
Dynamische Insel.
Ich finde das ja total bekloppt, dieses also die dynamische Insel, das Konzept, was sie da machen da oben, ist ganz cool. Das finde ich ganz gut. Was ich nicht so gut finde, ist diese Pille. Ne? Also, dass die Kamera und was da oben an Sensoren drin ist, in das Display reingezogen haben. Und dann hast du jetzt über dieser Aussparung, hast du irgendwie, keine Ahnung, 30 Pixel,
ja,
die du halt nicht benutzen kannst. Für gar nichts. Sinnvoll. Überhaupt nicht. Null.
Ja, ist richtig.
Ne? Sondern du hättest sie halt einfach.
Die sind so sinnvoll wie Ambilight bei einem Fernseher.
Ambilight beim Fernseher ist sehr sinnvoll.
Also, ich denke, das ist hier genau das Gleiche.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn sie diese Pille ganz da oben gezogen hätten an den Displayrand, ne? Und dann halt auch die oberen Ecken nicht abgerundet, sondern gerade gemacht hätten. Also quasi die Notch nur halt kleiner und dann. Hätten die einmal ein durchgehendes Gesicht, die iPhones, sondern die hätten halt immer, ein iPhone hat dann oben eine Notch.
Na? Ja.
Und ich hätte nicht entweder Notch oder diese Pille, sondern hätten einfach einheitlich Notch und dann je nach Gerät ist die Notch halt größer oder kleiner. Und ich glaube, das hätte das Ganze ein deutlich stimmigeres Bild gegeben.
Ich überlege gerade, warum haben sie das denn nicht bei dem Home-Button damals auch so gemacht? Das Display einfach drumrum und den Home-Button aber da lassen.
Ja, hätten sie auch mal machen können.
Hätten sie machen können, ne?
Vielleicht war die Display-Technologie da noch nicht so weit, dass sie das halt gut hätten machen können.
Ja. Na, also sie versuchen halt diese Pille irgendwie in das Display softwaremäßig zu integrieren. Und das klappt halt nur dadurch, dass es ein OLED-Display ist, was halt auch schwarz ist an den Stellen, wo du es nicht sehen sollst. Dadurch fällt halt diese Pille nicht auf, wenn die sich ständig vergrößert und verkleinert, weil da irgendwelche Nachrichten oder Symbole mit reinkommen. Ja, kann man schon machen. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich da sage, wow, das ist ein Feature, was ich unbedingt brauche. Das ist halt so ein, ja gut, wenn ich es halt nehmen muss, dann nehme ich es halt mit.
Ja, also wenn ich mir ein Telefon jetzt kaufen würde, würde ich mir schon das Pro kaufen, das kleine Pro.
Oh, wir haben doch noch gar nicht erwähnt, was sie jetzt nicht mehr drin haben, nämlich den SIM-Karten-Slot.
Nur in den USA.
Ach, nur in den USA.
Ja.
Interessant. Na gut, okay, dann ist es auch egal für uns.
Ja. Da gehen sie auf eSIM only und fand ich auch erst ein bisschen komisch. Oder nein, das ist natürlich schon die Weiterentwicklung, das sehe ich auch ein. Und ich habe ja auch meine SIM ist auch eine eSIM. Aber ich fand es halt immer gut, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, fliegst halt nach Thailand, gehst halt im Flughafen zum Shop und kaufst eine SIM-Card und dann legst du die ins Telefon und kannst losarbeiten, ne?
Ja.
Oder arbeiten. Kannst Taxi bestellen oder was weiß ich. Und das geht natürlich mit einer eSIM nicht so einfach, habe ich gedacht, bis mir dann Leute gesagt haben, hey, da gibt's ganz viele Apps, wo du dir weltweit oder für jedes Land speziell eine eSIM einfach in einer App buchen kannst.
Ja.
Musst natürlich, also brauchst halt trotzdem Netz dafür, um diese App runterzuladen. Das kannst du ja irgendwie im WLAN machen. Kannst halt nicht in den Shop reingehen und machen. Aber tatsächlich habe ich dann geguckt, okay, hier irgendwie Thailand, da fahre ich immer ganz gerne hin zum Tauchen. Kein Problem. Südkorea, kein Problem. Ägypten, da kann man auch sehr gut tauchen, ist nicht ganz so weit weg. Auch kein Problem. Und dadurch sind so meine Hauptpunkte schon mal abgearbeitet. Sogar Fidschi ist mit drin. Fidschi, da gibt es auch irgendwie am Flughafen Vodafone-Card für irgendwie 10 Euro mit irgendwie 3 Gigabyte.
Ja.
Und ja, gibt es halt auch in dieser App drin. Und deswegen ist es tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe. Also man kriegt relativ leicht eine eSIM inzwischen. Aber so ein SIM-Kartenzoll ist ja trotzdem schon so als Backup, wenn du, keine Ahnung, wer weiß, wohin fliegst. Ganz praktisch wahrscheinlich.
Ja. Ja.
Aber natürlich macht er das Gerät größer und macht den Akku kleiner. Und irgendwann muss er halt weg. Ist klar. Aber dazu müssen halt erst alle Länder auf eSIMs umgestellt haben.
Richtig. Naja, was soll's. Also neues iPhone 14 kommt mir auch nicht ins Haus.
Nee, ich werde wahrscheinlich iPhone 15 kaufen. Also das iPhone 15 Pro werde ich wahrscheinlich kaufen, kann ich dir jetzt schon sagen.
Mit warum dann das?
Weil ich ab nächsten Jahr mein Sabbatical zurückbezahlt habe und dann wieder Geld habe.
Ah, okay, verstehe.
Weil ich glaube ab 2023 die Telefone, die in der EU verkauft werden, USB-C haben müssen. Und das wäre, glaube ich, ganz interessant für das iPhone. Also
ich glaube, Apple schmeißt eher den Stecker komplett raus, als USB-C einzubauen.
Ja, solange sie dann wenigstens schnellere Datenübertragung haben als USB 2, was jetzt zurzeit aus Lightning rausfällt, wäre schon ganz gut.
Ja.
Es wird gerumored, dass das Kamerasystem ein komplettes Update bekommt bei dem nächsten iPhone. Und zwar, dass da der Kamerabump wegfällt und das Kamera so als Periskop-Kamera eingebaut wird mit einem kleinen Spiegel.
Also quer. Also so wie bei manchen Sony-Handys jetzt auch schon, dass die Kamera eigentlich quer im Display sitzt, also in einem 90-Grad-Winkel und dann über so einen Spiegel.
Genau.
Ja.
Da gab es auch vor den 90ern, gab es auch die, oder 2000ern, gab es auch Digitalkameras von Sony, die das auch schon hatten.
Ja.
Die relativ flach waren, genau. Und das wird halt gerumort und das könnte halt sehr interessant sein, weil ich habe jetzt, also wie gesagt, ich habe das 10R, das hat keinen dicken Kameraband, sondern hat ja auch nur eine Linse, ne? Mhm. Aber wenn ich es auf den Tisch lege, dadurch, dass ich es auch immer ohne Hülle benutze, dann wackelt es halt schon. Ne?
Ja.
Und ich habe mich jetzt seit 5 Jahren dran gewöhnt, ist okay, ne? Aber wenn es halt nicht so wäre, wäre es halt immer noch schöner.
Ich finde es doof, ehrlich gesagt, dieser Bump von der Kamera finde ich richtig beknackt. So eine blöde Idee. Warum macht man das ganze Telefon einfach dicker und baut da einen stabileren Rahmen rein und mehr Akku? Das wäre so simpel, aber aus irgendwelchen Gründen finden die Apples das besser.
Ich glaube, die Google Pixels, die haben den Bump so als kompletten Streifen. Dann liegt das Telefon flach, aber halt.
Finde ich nicht genauso doof.
Also, ich finde es
weniger doof, ja, aber es ist schon auf der Doofheitsskala schon ziemlich weit oben.
Ja, aber weniger doof als iPhone Bump,
ja,
finde ich.
Ja. Naja, was soll's. Also ich habe ja sogar eine offizielle Apple-Kamera, eine Apple-iPhone-Hülle hier um mein Telefon drumherum. Mhm. Und weil die Kamera so weit vorsteht, muss natürlich die Hülle auch zum Schutz da weit vorstellen an der Stelle. Das heißt, auch diese Hülle hat einen Bump. Das finde ich richtig beknackt.
Ja.
Also, nee.
Du hast das iPhone 13?
Nee, 12 Pro Max. Ja,
12 Pro Max, okay.
Ja, Riesengerät. Gut für das, was es können soll. Schlecht, ja, wenn man es festhalten will. Gut, wenn man damit irgendwas zeigen will, aber es gibt inzwischen so viele Bildschirme überall, da muss ich das halt nicht auf meinem Telefon zeigen. Und da ist es nicht so schlimm, wenn das halb so groß wäre.
Ja. Ja.
Von daher, kleineres iPhone, nächstes Mal meine bessere Wahl. So.
Also wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich einen 15 Pro Mini kaufen. Aber deswegen wird es nicht geben.
Ich würde gerne ein 15, momentan hätte ich gerne ein 14 Pro Mini Ultra.
Okay.
Also ein robustes, kleines. Naja, so viel zu Apple. Sollen wir den ganzen Rest noch reden oder haben wir genug geredet für diese Woche?
Nee, wir können noch ein bisschen gehen. Also das machen wir jetzt relativ schnell.
Okay.
Man kann jetzt auch vorbestellen eine neue Konsole. Und zwar, wir spielen ja immer auf der Evercade.
Genau.
Und da gibt es jetzt die Evercade EXP. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Das ist halt der Nachfolger von dem Evercade Handheld.
Ja.
Jetzt kam heraus, dass diese neue Konsole Spiele eingebaut haben wird. Und zwar eigentlich ganz cool. Eine schöne Collection an Capcom-Spielen.
Mhm. So Mega Man und Street Fighter und
Final Fight und Mega Man X und 1942 und also relativ coole Spiele, also Ghosts and Goblins. Ein paar Spiele, die man halt auch hochkant spielen kann, was ja eines dieser Features ist von diesem neuen Evercade EXP.
Mhm.
Was ja aber eigentlich auch so ein bisschen dem Ganzen entgegenwirkt, weil Evercade war ja immer so ein bisschen dafür, für Spiele
nicht Bewahrung. Digital, sondern auf Cartridge. Das genau, war immer der Plan.
Das fällt da halt weg.
Richtig.
Und das ist eigentlich ein bisschen doof, finde ich.
Finde ich auch.
Aber man kann eigentlich auch nicht so viel Negatives sagen, weil die Spiele, also war halt klar, dass diese Konsole kostet irgendwie 150 Pfund. Und jetzt kosten sie immer noch 150 Pfund, aber es sind noch Spiele dabei.
Ja, ist richtig. Kannst du dich nicht beschweren eigentlich, trotzdem finde ich das blöde. Also wahrscheinlich hat Capcom gesagt, nee, also den Deal machen wir nicht, das machen wir nur, wenn wirklich alle Konsolen dann unsere Spiele fahren, so, keine Ahnung. Ich meine, Capcom wird da schon irgendwie einen Hammer, einen Hebel haben.
Ja. Ja, also ich hätte diese Capcom-Spiele auch, die meisten wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich sogar schon irgendwo auf irgendwelchen
Cartridges. So auf Cartridges hätte ich mir das wahrscheinlich gekauft. Pack die 14 Spiele auf zwei Cartridges, klar, kaufe ich die. Ja. So, dann kann ich die nämlich auch auf mein Evercade Versus mitnehmen und am Fernseher spielen.
Ja.
Tja.
Ja, genau, das dazu. Und ansonsten hast du gepodcastet, ne?
Richtig, ich habe ein neues Podcast, eine neue Episode Podcast veröffentlicht von offenbar The Orville, einer immer noch sehr guten Science-Fiction-Serie mit einer echt krassen Folge, die heißt Im Inneren des Nebels und es geht um die Spezies der Moklins, die eigentlich nur aus Männern bestehen, aber es stellt sich raus, es ist doch gar nicht so. Und die Frauen wollen jetzt Rechte und bekommen aber keine. Und das ist eine politisch sehr, sehr anstrengende, gar nicht von unserer Welt so weit abwegige Episode, die wir natürlich auch auf unsere aktuelle politische Situation hin geprüft und besprochen haben. Mhm. Sehr gute Episode, schön dargestellt, was alles schiefgehen könnte und warum. Und das besprechen wir halt in Episode 26 von Offenbar The Orville. Schalten Sie jetzt ein.
Ich habe ein Spiel mir vorbestellt, was ich gerne spielen wollte. Dann habe ich storniert, weil ich gedacht habe, jetzt gerade auch noch so irgendwie 40 Euro für so alte Spiele. Also es waren natürlich wieder alte Spiele, eine Sammlung von allen Spielen. 40 Euro dafür ausgeben, ist auch ein bisschen doof. Und dann habe ich, als es dann rausgekommen ist, habe ich gedacht, ah nein, ich muss es doch haben und hab's dann doch wieder bestellt. Und zwar die Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection. Hast du von der gehört?
Da habe ich tatsächlich einen Testkorrektur gelesen von meinem Kollegen Alex vom NMAC. 13 Spiele sind da drin und unter anderem Gameboy-Spiele und die NES-Spiele und so. Also ziemlich viel altes Zeug und manche von denen sind zwar spielerisch schwierig, aber dafür gibt's eingebaute Cheats. Und es gibt tatsächlich auch eingebaute technische Verbesserungen. Du kannst zum Beispiel dem NES-Klon sagen, du läufst jetzt nicht auf einem bockigen NES, sondern du läufst auf einer sehr, sehr mächtigen NES-Hardware und dann läuft das Spiel flüssiger. Also
hat es kein Flickering mehr.
Ganz genau. Ja. Und das finde ich, klingt sehr gut. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt, sondern nur gelesen.
Ja, und diese Compilation wurde von Digital Eclipse gemacht, die schon irgendwie die Street Fighter 30th Anniversary Collection oder so andere Kollektionen von alten Spielen gemacht haben und die können das inzwischen ganz gut.
Ja.
Ich habe mir die halt gekauft, weil halt einmal Turtles sind halt schon immer gut gewesen und ich habe auch einige von diesen Spielen schon vorher gehabt, tatsächlich auf Original Cartridge.
Auf was hast du das denn jetzt gekauft?
Ich glaube Switch.
Okay.
Ja, ich wollte ja eigentlich alles auf PlayStation 4 kaufen, aber ich habe gedacht, Turtles gehören auf die Switch. Weil Turtles gehören auch aufs NES und auf Super Nintendo. Und
ja.
Weil für jedenfalls für mich. Ich weiß, dass es auch für Mega Drive zum Beispiel Hyperstone Heist gibt, was eigentlich so ein Remix von Turtles in Time ist.
Ja.
Was ganz cool ist Turtles Tournament Fighters, das habe ich für ein Super Nintendo, also Cartridge. Das ist hier drauf in allen drei Varianten, die es gibt, unter anderem fürs Mega Drive und fürs NES, die halt super schlecht sind, die beiden Versionen eigentlich.
Gut, dass du die jetzt hast.
Die Super Nintendo Version ist eigentlich die Version, die man haben möchte. Aber es ist halt trotzdem mal ganz cool, diese alten Versionen zu haben, die du halt auch nicht findest. Also die Turtles Tournament Fighters von NES, die kriegst du halt gebraucht auch nicht oder extrem schwer und wenn dann extrem teuer, weil die halt echt nicht viel verkauft wurde, weil die für den Super Nintendo geht eigentlich sogar zu kaufen. Und die so zu bekommen ist schon ganz cool und also ich bin da sehr glücklich mit dieser Edition und die ist halt auch irgendwie so, wenn du die halt anmachst, dann erscheint die wie so ein Comicbuch und dann kannst du halt so verschiedene Panels anwählen, die dann halt diese verschiedenen Spiele sind. Das ist eine echt schöne Präsentation von diesen alten Turtles-Spielen und ich bin da sehr glücklich mit.
Sehr gut. Hast du die Bonus-Features dir angeguckt? Soundtrack,
nein,
und Comic-Cover und was es alles gibt?
Noch nicht alles. Also da ist so viel Content drin, da bin ich einfach noch nicht so zugekommen.
Okay. Wenn du jetzt, ich meine, es sind ja innerhalb der letzten 2 Monate jetzt 2 neue Turtles-Spiele quasi erschienen. Wenn du dich entscheiden müsstest, welches du nimmst, nimmst du dann hier die Cowabunga Collection oder nimmst du Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge?
Ja, das ist eine gute Frage. Zum Glück muss ich mich nicht entscheiden, sondern ich habe Shredder's Revenge schon durchgespielt auf der Xbox und habe sie auch für die Switch noch gekauft. Bei der Xbox war die im Game Pass dabei, deswegen umsonst quasi. Und Shredder's Revenge ist super cool. Also neues Turtles-Spiel, was so in dem Stil von Turtles in Time ist und halt ein bisschen moderner noch. Es ist aber echt ganz cool. Bei der Cowabunga Collection hast du natürlich deutlich mehr Spiele und wahrscheinlich auch länger Spielspaß mit. Und dafür ist die Grafik nicht ganz so gut, weil es sind halt alte Spiele.
Ja.
Ich glaube, wenn man sich nur für eins entscheiden müsste und trotzdem, also und so alt ist wie wir, dass man halt so ein bisschen Turtles Nostalgie hat und halt auch Nostalgie für diese alten Konsolen, dann ist, glaube ich, die Cowabunga Collection wahrscheinlich die bessere Wahl.
Ja.
Aber einfach beides kaufen.
Sehr gut. Alright.
Ja, Turtles geht halt immer. Pizza Time.
It's Pizza Time. Damit verlassen wir euch.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Und, oh, Arne!
Ja.
Wir haben gestreamt.
Richtig, wir streamen auch wieder.
Genau.
Wir haben Borderlands gespielt, nämlich am Dienstag. Und das wollen wir jetzt kommenden Dienstag schon wieder machen.
Ja.
Richtig, machen wir. Ab 20:30 geht's los.
Genau. Wenn die Kinder schlafen.
Richtig.
Bis denn.
Tschüss. Ciao.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.